Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Morgen. Den Beruf meines heutigen Gasts, den kannte ich noch nicht. Thomas Schock ist Chefumbetter. Im Auftrag des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge sucht er nach provisorisch vergrabenen Kriegstoten aus den beiden Weltkriegen, um sie dann ordentlich auf einem Friedhof zu beerdigen. Thomas Schock ist aus Hamburg zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Schock.
Guten Morgen, Frau Bürger.
Welcher andere Beruf kommt Ihrem am nächsten? Ich nenne mal drei. Archäologe, Forensiker, Historiker.
Ich glaube, wir stehen zwischen dem normalen Bestatter und den Archäologen. Das ist so eine Zwitter-Geschichte. Der Bestatter, der hat ja noch direkten Kontakt mit den Toten und mit den Angehörigen. Und der Archäologe, der hat das ja nicht mehr. Und wir haben den Kontakt zu den noch Suchenden, zu der Familie. Und der Archäologe macht dann so diese Sachen, die man bei den Gräbern findet und stellt das aus. Und da sind wir irgendwo zwischen in dem Spannungsfeld.
Aber Historiker ist auch nicht ganz falsch, oder? Also Sie kriegen ja wahnsinnig viel mit über Kriegsverläufe, über Fluchtrouten, über Schauplätze von Kriegshandlungen.
Ja, dann sind wir bei einer Troika. Also Historiker in dem Sinne, dass viele Orte in Osteuropa oftmals drei Namen haben. Ich sag mal, einen estnischen, einen russischen, einen deutschen. Und in den Dokumenten ist dann ein Name davon verzeichnet, oftmals noch in der falschen Schreibweise. Und wenn Sie dann jemanden haben, der Historiker ist, der kann Ihnen helfen. Wir haben tatsächlich einige in unseren Reihen, die Historiker sind.
Knochensucher klingt etwas konkreter als Chefumbetter. Thomas Schock macht das für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und Herr Schock, vielleicht können wir Ihre Arbeit an einem konkreten Beispiel anfangen zu beschreiben. Was war in diesem Jahr Ihr wichtigster Grabungsort?
Oh, das läuft noch. Wir befinden uns südlich von Katowice. Dort ist ein ehemaliger Wehrmachtfriedhof. Den hat die Wehrmacht im Vormarsch angelegt. Also wir müssen bei unserer Arbeit entscheiden, was ist Vormarsch, was ist Rückmarsch. Vormarsch, da hat die Armee Zeit gehabt und hat ganz tolle Friedhöfe angelegt. Heldenfriedhöfe für sie damals. Und dort ist ein Campingplatz in Belzgorbella. Und da gab es jetzt eine Möglichkeit, ein schmales Zeitfenster jetzt im Winter, dass wir dort die Toten, die unter dem Campingplatz liegen, exhumieren können. Die Arbeiten laufen gerade. Dort haben wir das erste Mal 1995, 96 gearbeitet, konnten aber nicht alles exhumieren, weil da noch Infrastruktur lag. Es sind Gebäude gebaut worden, dann ist das die ganzen Jahre als Campingplatz benutzt worden. Und jetzt gab es einen Wechsel in Pachtverhältnissen und der junge Pächter hat gesagt, er möchte, dass die Toten exhumiert werden. Und jetzt rechnen wir da nochmal mit 600 bis 800 Toten.
Sie haben eben gesagt, ganz tolle Friedhöfe angelegt. War das Ironie?
Ja, das ist Ironie. Ja, wenn Sie das machen, man fällt da leicht in eine andere Sprache rein. Es gab Wehrmachtsgräberoffiziere, das war alles unter dem nationalistischen Regime und man hat dann Vorzeigefriedhöfe gemacht. Und davon sind wir jetzt halt weit entfernt.
Wenn wir uns jetzt so normale Grabungsarbeiten vorstellen, die Sie machen, was sind da für Arbeitsschritte nötig? Wie gehen Sie da vor?
Ja, das erste Problem ist, den Friedhof zu finden. Und da bedienen wir uns halt Luftbildern. Wir haben Suchmethoden, dass die Leute mit einer Sondierungsnadel reingehen. Wir haben Georadar. Aber interessanterweise, das, was richtig gut ist, das sind die älteren Damen in den Dörfern. Die älteren Frauen sind das Gedächtnis. Männer waren oftmals weg im Krieg, in der Arbeitswelt, aber Frauen wissen viel. Und dann läuft so ein Genehmigungsverfahren. Das ist in jedem Land anders. Das läuft lange. Manchmal 3 Monate, manchmal 6 Monate. Das sind die Genehmigung des Grundeigentümers natürlich, oftmals der Gemeinde, dann irgendeine staatliche Denkmalschutzbehörde. Und dann würden unsere Leute kommen und machen so eine Sondierung, heißt das. Das ist einmal gucken, ob die Angaben stimmen. Und wenn das positiv ist, dann geht die eigentliche Exhumierung los. Die Exhumierung ist dann ein technischer Vorgang, dass der Tote aufgenommen wird. Würden die sterblichen Überreste in dein Gebeinlager kommen, das ist ein Depot, dort würde eine Gebeinaufnahme erfolgen. Wir gucken nach Alter, nach Verletzung, nach Größe. Das wird alles protokolliert. Und dann möglichst zügig werden die Toten eingebettet auf einer Kriegsgräberstätte.
Ich habe einen Film über Ihre Arbeit gesehen. Da werden Lederstiefel und Stahlhelme ausgegraben, Knochen und Schädel. Das machen Sie und Ihre Kollegen mit bloßen Händen. Haben Sie da anfangs keine Scheu gehabt, die Knochen anzufassen?
Nö, das ist nicht das Problem. Es ist nur so, wenn Sie so viel mit den Toten da zusammen sind, in Anführungsstrichen, emotional sind das Ihre Toten, die sind nicht böse. Also wir müssen darauf aufpassen, dass die nicht hier in der einen Hand gerade die Knochen hatten, die Gebeine, und dann geht er zur Mittagspause, ohne sich die Hände zu waschen. Wir müssen die da schon sensibilisieren. Das ist ja nicht nur hygienische Geschichte, es hängt auch so ein bisschen dran, es ist auch gefährlich. Es kann immer Munition sein, da kann eine Handgranate drin sein. Da müssen die Leute halt geschult werden.
Wenn die Überreste von vielen Menschen gefunden werden, also vielleicht sogar ein Massengrab, auch das kommt ja vor, wie können Sie da überhaupt die richtigen Teile zusammensetzen?
Ja, also wenn Sie drei Tote haben, die liegen zusammen und sind untrennbar, die können Sie meistens trennen, weil die Gebeine unterschiedlich sind. Der eine ist 1,70 Meter, der eine mit 1,60 Meter, der eine ist 40, der andere ist 20. Das können Sie trennen. Aber wenn es denn mehr wird, dann geht das nicht mehr. Und wenn Sie denn diese großen Massengräber haben und wenn denn da auch noch Zivilisten mit zwischen sind, also das ist es emotional schwerer als dieses einzelne Soldatengrab. Da müssen Sie wirklich einen Schritt zurück machen. Das ist eine schwere emotionale Geschichte, vor allem wenn Sie denn noch Kinder dazwischen haben. Also da hilft nur so eine Geschichte wie Demut. Man sagt ja, je länger Sie in ein Loch gucken, dann guckt das Loch auch in Sie. Wir müssen da aufpassen, dass unsere Leute nicht hier eine Unwettermacke in Anführungsstrichen bekommen. Also wir machen da im Prinzip Schulung. Und was bei uns aber so ist, die Leute sind ja viel alleine draußen. Das Gespräch unter den Kollegen, also das hilft uns.
Wie sind Sie selbst damit umgegangen? Oder wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist schwer zu sagen. Habe ich eine Unwettermacke? Wahrscheinlich ja. Also bei mir war das so, ich habe die Frau in Estland kennengelernt, also während des Einsatzes.
Ihre Ehefrau?
Die Ehefrau. Mhm. Und wir haben dann da geheiratet und sind Kinder zur Welt bekommen. Und Ehefrau und Kinder sind im Prinzip dabei gewesen, wenn man die Arbeit macht. Die sind natürlich nicht ständig mitgekommen, aber da sind viele Sachen gewesen mit Dolmetschern oder die zwei Mädchen, dass die mit dabei waren einfach. Die sind ja mitgefahren, wenn die Sommerferien hatten.
Man liest ja auch düstere Geschichten von Grabräubern, auch von heutigen Nazis, die die Funde als ja, so eine Art Trophäe ansehen. Das sind Kriegsverherrlicher, aber auch ja, Verrückte, die sich geraubte Schädel ins Regal stellen. Unglaubliche Dinge. Man liest aber auch, dass der Volksbund mit ehemaligen Grabräubern kooperiert, manche sogar gezielt beschäftigt. Warum das?
Wir versuchen, die Leute mitzunehmen. Sie können es ja nicht verhindern, was die Menschen machen. Ein Ansatz ist, dass wir diese Leute versuchen, auf die gute Seite zu ziehen. Das gelingt teilweise. Das ist immer das Beispiel der ehemalige Wilderer, der jetzt im Serengeti-Park Wildhüter wird. Also diese Leute, die das gemacht haben, die haben oftmals eine Nase dafür. Das sind so die Leute, die wir vor Ort haben. Dann gibt es aber auch Leute, die sind richtig kriminell. Das geht bis zur Betauchung von Gräbern, wo das Bernsteinzimmer gesucht wird in der Ostsee, bis zu Sachen, dass diese Schädel und alles Mögliche verkauft werden. Sie können nur versuchen, da schneller zu sein als die. Das können Sie nicht kontrollieren. Sie können nur versuchen, die Leute mitzunehmen. Wenn Sie sich da hinstellen im Wald und schreien, dann passiert gar nichts, dann macht einfach weiter. Wenn Sie den aber nehmen und sagen, Jenna, du hast ja auch eine Tochter, lass uns doch zusammenarbeiten, du kannst ja das alles haben, aber gib mir doch ein Bild, eine Kopie von der Erkennungsmarke. Sieh zu, dass du das vernünftig machst und dann kommen wir zusammen. Und heute gerade findet statt eine Übergabe von durch russische Suchgruppen bei St. Petersburg gefundenen deutschen Gefallenen und die Deutschen übergeben sowjetische Soldaten, die wir gefunden haben. Das findet heute gerade statt. Mhm. Also wir versuchen da so Wege zu gehen. Das ist nicht so ganz in dem offiziellen Bereich. Also das ist so ein bisschen unterschwellig.
Ich frage mich, wie man auf die Idee kommt, den Job von Thomas Schock zu machen, Chefumbetter beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Bei Ihnen, Herr Schock, stand ganz am Anfang wo erstmal Naturbegeisterung. Man hört Ihren norddeutschen Akzent. Sind Sie an der See aufgewachsen?
Ja, ja. Ich hatte das Problem, ich sollte den Fischkutter übernehmen als 7. Generation.
Den Fischkutter?
Jo, das war.
Ihres Vaters?
Ja. Das hat nicht geklappt. Da ist der kleine Thomas mit 16,5 Jahren in Hamburg vom Seegerichtshof durchgefallen, hat kein Seefahrtsbuch bekommen. Die Brille war zu schlecht.
Sonst würden Sie jetzt auf dem Fischkutter sitzen.
Ja, so war der Plan. Der älteste Sohn übernimmt das Schiff.
Und dann, was war Plan B?
Dann habe ich am selben Tag, wo das Urteil kam aus Hamburg, kam die Einberufung zur Marine und habe ich erstmal verweigert.
Die störte die starke Brille nicht?
Ja, das ist der Witz an der Geschichte. Und das war dann mündliche Anhörung, da bin ich glatt durchgefallen, unvorbereitet rein. Und dann haben die mich gezogen. Innerhalb der Wehrpflicht kam die Bescheinigung aus Göttingen, dass ich auf den Studienplatz noch 3 Jahre warten muss, um Förster zu werden. Und dann habe ich mich verpflichtet.
Ja, also Sie wollten Forstwirtschaft studieren?
Ja, das habe ich gemacht.
Nach den 3 Jahren Bundeswehr?
Ja.
Und warum sind Sie in dem Beruf nicht glücklich geworden?
Oh, das ist auch so eine Geschichte. Also Göttingen als Studienort, Sie sind frei. Trotz des verschulten Studiens, Fachhochschule. Also das ist hier unglaublich, wie viel Geister in der Stadt ist, was Sie da erleben können. Und dann kommen Sie in die Forstverwaltung rein und denken, oh, das ist ja wieder wie früher beim Militär. Und da habe ich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Wenn Sie über 50 sind, dann ist der Förster, wäre das wieder was gewesen. Aber damals habe ich mir gedacht, das kann es nicht gewesen sein.
Und wie sind Sie dann auf den Volksbund gekommen?
Das war eine Geschichte. Ich war Mitglied bei der Deutschen Waldjugend. Das sind so eine Pfadfinderorganisation. Und mit denen haben wir zusammen Jugendliche auf Kriegsgräberstätten gearbeitet. Das war damals hier in der Oblast Kaliningrad bei Königsberg. Und die haben mir mal eine Stellenanzeige gezeigt. Da suchte man einen Umbetter. Und da habe ich mich drauf beworben.
Gibt es denn in Ihrer Familie auch Menschen, die in den beiden Weltkriegen gestorben sind?
Nee, bei uns, die haben Glück gehabt. Aber die haben weder mütterliche und väterliche Seite, sie kommen beide oben aus Ostpreußen, sind beide Familien heimatvertrieben. Und der Klassiker, die Eltern Geburtstag, Weihnachten feiern, die Kinder unter dem Tisch und wir haben immer diese Worte gehört. Und das war für mich immer das Gefühl, man hat uns da was weggenommen. Also dass hier die Heimat, Ostpreußen, die sind damit aufgewachsen. Und dann kam einmal die Möglichkeit, mit dem Volksbund und der Waldjugend nach Ostpreußen zu fahren und da zu arbeiten, zusammen mit russischen Jugendlichen. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Da haben sie gesehen, die haben uns nichts weggenommen, denen geht es schlecht da draußen. Da fingen die ersten Freundschaften an. Und das hat bei mir so einen Prozess des Denkens in Satz gegeben. Und das macht der Volksbund immer noch. Und wir sind dann einfach nur weitergegangen.
Was meinen Sie, weitergegangen?
Ja, also das war so, wir haben da die Friedhöfe gemacht in der Oblast und haben dann auch die ersten Knochen gefunden von geplünderten Gräbern, haben das eingesammelt und wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und als ich dann mit meinem Forstreferent da durch war, da kam diese Stellenanzeige und habe mich da beworben und wurde dann Umbitter.
Dann haben Sie das professionalisiert. Ihre ersten Einsätze waren dann auch in Osteuropa, Slowakei, Litauen. Dann Estland, wo Sie 15 Jahre geblieben sind, haben schon erzählt, Sie haben dort eine Familie gegründet. Wie war das, so lange in diesem damals ja noch sehr jungen Land zu leben?
Ja, das war eine ganz positive Stimmung. Man hat gesagt, wir wollen jetzt Europa, wir wollen jetzt Frieden, wir sind jetzt eigene Nation. Da war eine Bewegung drin, überall junge Politiker, junge Leute. Das war eine ganz andere Situation. Die Grenzen gingen auf. Auf einmal war es möglich, von Tallinn nach Riga zu fahren, ohne Passkontrolle. Und das war der Hammer, die Zeit. Wir waren dynamisch, was da alles gelaufen ist. Und das war was Besonderes, das zu machen. Und dann kam dann noch Lettland dazu, weil der Kollege in Rente ging. Und Jahre später Litauen auch noch dazu. Und dann haben sie 3 Länder da oben mit 3 verschiedenen Sprachen, mit 3 verschiedenen Gerichten. Das ist so toll, wie viel Kultur da oben ist. Ja, und das war einfach eine richtig klasse, interessante Zeit.
Sie haben das vorhin schon so angedeutet, den Austausch von Funden. Wie ist das? Werden die Überreste in Kriegsgräberstätten der jeweiligen Länder überwiegend beigesetzt oder werden eben Deutsche nach Deutschland zurücküberführt?
Da hat erstmal jedes Land einen eigenen Ansatz. In Deutschland ist das so, in den 50er Jahren hat der Volksbund beschlossen, Da wurde das lange thematisiert, dass man in den Einsatzländern, also dort, wo die Menschen gefallen sind, da auch die Kriegsgräberstätten baut. Weil man hat gesagt, das ist ein Bestandteil, das gehört jetzt dahin und soll gegen den Krieg mahnen. Die Toten kommen auf die ehemaligen Heldenfriedhöfe. Das hat denn einen Sinneswandel gegeben. Es war direkt für die Erlebnisgeneration, was ein Junge, der gestorben ist, war ein Held. Das war vielleicht für die Angehörigen leichter. Dann kam man nachher drauf, das sind ja keine Helden. Dann war es ein deutscher Soldatenfriedhof. Das funktionierte auch nicht. Dann hat man gesagt, okay, ein Soldatenfriedhof. Funktioniert auch nicht. Sie haben die Krankenschwester dabei, sie haben das Flüchtlingskind dabei. Dann sagte man Kriegsgräberstätte. Mittlerweile sagen wir, das sind eigentlich alles internationale Kriegsgräberstätten. Wir gehen sogar weiter, es ist gar nicht nötig, dass jedes Land, jede Armee, jede Nation eigene Kriegsgräberstätte hat. Wir wollen gucken, dass wir die zusammenbringen. Und zwar ist da Folgendes. Sie finden jetzt ein kleines Bombenkrater irgendwo im Wald und dann liegen da 5 Skelette drin. Und dann sehen Sie halt, der eine ist ein Deutscher, der andere ist ein Russe. Sie können das aber nicht teilen. Das ist ein Massengrab. Und dann gilt dieses Gesetz, der sie zuerst findet, der bringt sie auf seine Kriegsgräberstätte. Das bedeutet, dass auf jeder deutschen Kriegsgräberstätte auch irgendwo sowjetische Soldaten sind oder auf den sowjetischen Kriegsgräberstätten auch Deutsche. Mhm. Das muss vernünftig kommuniziert werden. Und wenn es uns gelingt, die Leute mitzunehmen, zum Beispiel die Russen haben zurzeit ein Problem, dass die in Estland keine Kriegsgräberstätten mehr haben. Die sind fast voll. Und dann haben wir das Angebot gemacht, ja, wir haben doch auf unserer Kriegsgräberstätte in Narva, ist noch Platz, mach doch da einen Block. Unsere Tätigkeit ist 102 Jahre alt, der Verein, der Volksbund. Da ist jetzt eine neue Dynamik drin. Das ist total interessant.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, das ist ein Verein, der wurde direkt nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, haben wir schon gehört, vor über 100 Jahren. Heute arbeitet er im Auftrag der Bundesregierung, betreut 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten. Thomas Schock ist dort Umbetter, Chefumbetter. Herr Schock, macht das eigentlich für Sie einen Unterschied, ob Sie auf die Überreste eines hochrangigen Nazis stoßen oder auf ermordete Juden?
Also für uns sind das alles Opfer. Ob das nun Täter sind, das weiß ich ja nicht. Wenn wir hochrangige NSDAP-Menschen finden, die werden genauso behandelt wie normale Kriegstote, aber die bekommen keinen Namen. Die sind unter den Anonymen. Das wird gemacht, weil die Zeit ist einfach noch nicht reif, dass man mit diesem Teil der Geschichte umgeht. Also wir wollen keine Pilgerstätten machen.
Andererseits könnte man ja sagen, denen müsste man gerade einen Namen geben, um offenzulegen, was sie getan haben.
Ja, das ist richtig. Im Rahmen der Bildungsarbeit werden diese Lebensläufe und diese Sachen werden dargestellt. Bloß das Grab selbst wird nicht gekennzeichnet. Aber wenn wir denn unsere Ausstellung machen und die begleitenden Ausstellungen auch für den Kriegsgräberstätten, da sind die Lebensläufe drauf. Bloß es soll kein Wallfahrtsort für irgendwelche Rechten gemacht werden. Mit den jüdischen Kriegstoten ist es so, dass wir die im Prinzip nicht exhumieren dürfen. Da muss ein Rabbi dabei sein. Wir haben Grablagen, wo wir wissen, dass jüdische Menschen liegen. Mit dem Gräberdienst und Suchorganisation sind wir im Kontakt. Die geben uns ja auch Tipps. Auf unserer Arbeitsebene findet ein Austausch statt. Wir haben vor ein paar Jahren Material aus der Synagoge gefunden in Lettland. Das war eingelötet so in Zinksägen. Da kamen Leute aus Washington und haben das übernommen.
80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Tote bergen Sie noch immer pro Jahr?
In dem normalen 2021 ohne Corona haben wir uns vorgenommen, 15.500 Tote zu exhumieren. Wir sind jetzt bei 14.000 in diesem Jahr. Und wir haben 2 Arbeiten, die noch laufen in Polen. Das konnten wir nicht abschließen. Die müssen über den Winter laufen. Also 14.500 Tote vielleicht werden in diesem Jahr kommen. Seit 1993 macht der Volksbund diese Arbeit wieder. Und wir sind so bei dem 980.000. gefallenen Kriegstoten, der exhumiert wird. Also eben unter 1 Million.
Wir haben jetzt vor allen Dingen über osteuropäische Länder gesprochen. Sind das die Haupteinsatzgebiete, die es jetzt noch gibt?
Ja. An oberster Stelle Russland, dieses riesige Land mit den vielen, vielen Schlachten und Verlusten. Dann würde kommen die Ukraine. Dort haben wir 3 Suchgruppen. Wir haben Büro in Minsk, in Kiew und Moskau, damit wir diese Arbeiten alle leiten können. Dann ist aber schon gleich als nächstes Land Polen. Diese riesigen Menschenverluste, die Flüchtlinge. Und dann war es ja auch deutsches Siedlungsgebiet, das heißt, da wurden ja auch Friedhöfe angelegt. Also das ist ein Wahnsinn, die Arbeit. Und die Arbeit in Polen wird zum Beispiel gemacht hier durch polnische Menschen, die sagen, wir suchen auch unsere Geschichte oder haben religiösen Ansatz. In Russland ist das so, dass wir permanent Personal vor Ort haben, aber das ist sehr aufgesplittert. Also diese Grablagen, die wir suchen, werden immer kleiner. Wir haben uns in den ersten Jahren darauf konzentriert, die ganzen großen Friedhöfe zu exhumieren. In Groß meint über 500 nebeneinander. Das haben wir gemacht, um möglichst viele Schicksale zu klären, schnell zu klären. Und jetzt machen wir einen zweiten Durchgang und machen diese Kleingrablagen noch. Wir merken aber, dass wir gar nicht hinterherkommen. Deswegen wollen wir verstärkt reingehen, Ehrenamtler zu nehmen. Es gibt Leute, die haben eine unwahrscheinliche Ahnung, zum Beispiel Saaremaa Ösel, vorgelagerte Insel vor Estland, die haben unwahrscheinlich viel Ahnung, was da im Krieg war. Und die dann versuchen, diese Leute mitzunehmen, einzubinden.
Sie haben das vorhin schon selbst angesprochen. Der Volksbund hatte lange ein Imageproblem, Stichwort Heldenverehrung. Heute stellt der Volksbund eher die völkerverbindende Friedensarbeit in den Vordergrund. Vielleicht können Sie das noch genauer beschreiben. Wie sieht diese Friedensarbeit aus?
Ich kenne das eigentlich nur so. Das andere war vor meiner Zeit. Das ist das Außergewöhnliche bei dem Volksbund, der ja im Prinzip ein Gräberdienst ist, ist die Jugendarbeit. Und wir bringen jedes Jahr junge Menschen auf Kriegsgräberstätten. Wir haben Jugendbildungsstätten. Und das ist so, dass die sich da mit anderen Jugendlichen treffen. Also wir hatten da kurioseste Begegnungen. Ein Jugendlicher aus Transnistrien, das ist ein Land, da weiß man, ist es überhaupt ein Land oder ist es nicht? Das liegt also zwischen Moldawien und Ukraine. Um diese Jugendlichen überhaupt erstmal herzubekommen, in so einem Jugendcamp, das ist der Hammer. Und die machen da klassische Bildungsarbeit. Die gehen ins KZ, die gucken sich das alles an, das wird ihnen erzählt. Die gehen auf den deutschen Soldatenfriedhof, teilweise arbeiten sie, teilweise ist das nur eine pädagogische Geschichte, in Anführungsstrichen nur. Da entstehen Freundschaften fürs Leben. Also das ist so ein Jugendcamp mit polnischen, ukrainischen und russischen Jugendlichen auf einmal, das ist schon Hammer. Da kommen ja ganz neue Biografien untereinander.
Wie finanziert sich der Volksbund?
Wir bekommen Bundeszuschuss, weil wir das im staatlichen Auftrag machen. Aber die Masse des Geldes, was wir bekommen, das sind Spenden. Das liegt daran, dass wir eine Bürgerinitiative sind. 66% sind Spenden.
Und kontrollieren Sie, wer da spendet?
Ja klar, aber das ist nicht meins.
Ja, wie stellen Sie sicher, dass das nicht manipuliert wird, zum Beispiel von rechts?
Ach so, das gibt Leute, die wurden bei uns rausgeschmissen.
NPDler?
Leute, die nicht auf der demokratischen Basis stehen. Die können wir nicht gebrauchen, das ist gefährlich. Wir können wirklich versuchen, alle Leute mitzunehmen. Aber selbst Götter kämpfen gegen Dummheit vergebens.
Thomas Schock ist seit 25 Jahren für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge im Einsatz. Er hat an Grabungen in knapp 30 Ländern teilgenommen, vor allem im Baltikum. Wie viele Monate des Jahres, Herr Schock, sind Sie auf Achse?
Ja, ich habe ein bisschen reduziert. Früher waren das 9 Monate. Da war man draußen. Und jetzt bin ich selbst in so einem Corona-Jahr 4 Monate ist man auf Dienstreise.
Was haben Sie im nächsten Jahr vor sich?
Oh, ganz spannend. Also wir haben diese gesagte Grablage in Belská Bela. Die müssen wir unbedingt bis März fertig machen. Wir haben in Georgien Gebeine deponiert. Wir suchen da eine Kriegsgräberstätte. Das waren Kriegsgefangene, die dort gestorben sind und müssen gucken, dass wir die unbedingt unter die Erde kriegen. Also eine Hammeraufgabe, da einen neuen Friedhof zu bauen in einem vollkommen fremden Land. Und wir haben einen großen Massengrab gefunden in Südpolen. Da müssen wir mal sehen, wie wir das überhaupt schaffen mit eigenem Personal, ob das in einem Jahr überhaupt möglich ist. Das sind so Kriegsgefangene, die sortiert wurden und da gab es eine deutsche Sprachinsel. Die Leute sind dann auch hier interniert worden nach dem Krieg. Also die Aufgaben sind gar viele. Wir haben auch nächstes Jahr die Geschichte Winterbergtunnel, das ist Frankreich, Erster Weltkrieg. Da wollen wir nochmal mit einem Horizontalbohrgerät reingucken, ob das denn alles so stimmt. Das ist eine Zeitkapsel, ist das, seit über 100 Jahren. Die möchten wir eigentlich nicht exhumieren. Der Plan ist, eine Gedenkstätte bauen. Aber wir wollen zumindest mal reingucken, ob das überhaupt alles so richtig ist. Also das ist ein Riesenprojekt. Und dann haben wir immer noch kleine Sachen in Deutschland, auf einer vorgelagerten griechischen Insel, zwei Tote. Da müssen wir mal sehen, wen wir da hinschicken können. Wir haben auch ein interessantes Projekt in der Türkei. Da heißt es, dass während der Nazi-Zeit Kriegsgräberstätten ausgebettet wurden. Und es scheint so zu sein, dass man das gar nicht gemacht hat, sondern nur einfach leere Sarkophage bestattet hat. Das müssen wir mal kontrollieren, was da ist. Das ist so das Aufräumen nach dem Krieg. So.
Wie intensiv beschäftigen Sie sich eigentlich mit dem, was im Krieg geschehen ist? Weil Sie reden so ganz selbstverständlich über diese ganzen Schauplätze. Ist das etwas, wo Sie auch viele Bücher lesen, wo Sie Filme gucken, womit Sie sich generell beschäftigen?
Ja, aus der Nummer kommen Sie nicht raus. Also Sie glauben gar nicht, wie interessant das ist, wenn Sie draußen sind. Und um das zu verstehen, müssen Sie ja sich damit beschäftigen, mit Biografien. Wie kam das? Wie ist das passiert? Also so ein bisschen Wissen müssen Sie sich schon aneignen. Ich versuche das ein bisschen zu reduzieren. Also ich lese nicht durchgängig derartige Bücher, sondern ich sage, jetzt musst du mal was anderes lesen. Also vor mir liest gerade hier Max Tau, denn über uns ist der Himmel. Den habe ich gerade durchgelesen. Der Mann wollte die Friedensbücherei gründen. Also das sind so Sachen, die auch gesellschaftspolitisch drin sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass jedes Land hat seinen eigenen Standpunkt. Das heißt, ich will das mal so sagen, ein estnisches Schulkind schreibt seinen Weg auf, wenn es zur Schule geht. Malt, haben wir alle gemacht. Und dann haben sie einen Schulatlas und schlagen den auf. Und dann haben sie da mein Heimatland, dann ist das schöne Estland und rechts daneben ist das riesige Russland. Und wenn Sie das mal gesehen haben in so einem Schulheft, dann sagen Sie, das hat ein Bedrohungspotenzial. Das ist so der Standpunkt von denen. Und wenn Sie jetzt gucken, wie war das jetzt in Tschechien? Schwieriges Land. Wie war das in Serbien? Ist auch schwierig. Wie kommt das? Warum sind die so drauf? Warum haben wir noch keine Kriegsgräberabkommen mit denen? Serbien soll jetzt kommen, das Kriegsgräberabkommen. Da müssen Sie mal versuchen, diese Leute verstehen. Was ist denn da im Krieg gelaufen? Wenn Sie denn vor Ort noch Einheimische haben und sie können mit denen mal über diese Sachen sprechen oder die sagen, wie die das sehen und versuchen dann die Leute mitzunehmen und sagen, Mensch Leute, lass uns doch nicht immer zurückgucken, lass uns nach vorne gucken. Was in den letzten 100 Jahren waren, das wissen wir vielleicht, aber lass mal was Gutes machen. Und dann ist noch ein Spruch, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.
Das sagt Ihnen was?
Es gibt halt nicht nur eine Wahrheit. Als ich in der Hauptschule war im Dorf, da waren meine Lehrer Kriegsteilnehmer. Das war die Erlebnisgeneration. Das würde heute nicht mal so laufen. Da gab es schon eine gute Entwicklung.
Was würde heute nicht mehr so laufen?
Also, dass die falsche Strophe der Nationalhymne in der Schule abgefragt wird und solche Sachen. Mhm. Und unsere Gesellschaft hat sich ganz schön weit bewegt.
Wie viel bekommen Sie eigentlich von den Angehörigen mit, die Suchanträge gestellt haben in Deutschland? Also Ihre Arbeit ist ja nicht nur auf das Graben und Identifizieren begrenzt, sondern es geht ja eben darum, die Toten den Angehörigen sozusagen zurückzugeben. Was bekommen Sie damit?
Das ist oftmals sehr große Dankbarkeit. Das sind Familien, die schon lange gesucht haben. Für die ist das wichtig. Die Tochter, der Sohn, der nie seinen Vater gesehen hat. Und jetzt auf einmal kann er an den Grabstein treten. Für die Leute schließt sich ein Kreis. Da haben sich im älteren Menschen, der fährt jetzt mal, nimmt den langen Weg irgendwo nach Osten meistens auf sich und tritt an diese Kriegsgräberstätte. Und dann können sie den Menschen begleiten. Und dann habe ich das schon oft gehabt, dass der ihnen zusammenbricht. Das habe ich erst überhaupt nicht verstanden. Aber bei denen öffnen sich dann auf einmal alle Schleusen. Wissen Sie, dann sind die Menschen da am Heulen und das ist heftig. Es gibt natürlich auch die ganz anderen, die das überhaupt nicht interessiert. Also klar, ist so. Aber Leute, die älter werden und wo das Leben dann selbst, das eigene Leben halt zu Ende geht, die haben einen ganz intensiven Nachfragedruck. Also die wollen jetzt wissen, wo ist das Grab vom Vater, vom Bruder? Das ist schon so. Die Enkelgeneration, die nachfragt, die gibt es auch. Das sind so diese Ahnenforschungsprojekte, da gibt es viel.
Ja klar, die wollen wissen, war der Großvater, der Urgroßvater vielleicht ein überzeugter Nazi? War er unschuldiges Kanonenfutter? Ganz unterschiedliche Perspektiven.
Ja genau, diese Bandbreite ist immens. Und bei den Enkeln, die müssen da mehr erklären, die fragen mehr. Der Aufwand wird größer. Die fragen, wie kann es sein, dass mein Großvater hier war? Warum war er das? Was ist das für eine Einheit? Was hat er getan? Und diese ganzen Geschichten.
Und das beantworten Sie tatsächlich dann? Oder leiten Sie die Menschen weiter?
Wir haben Fachleute bei uns in Kassel, die beantworten die Briefe. Wir bekommen aber vom Umbildungsdienst immer wieder auch Kontakt zu den Leuten, weil die oftmals auch dabei sein wollen, wenn diese Exhumierungsarbeiten passieren. Das ist hochemotional, wenn die Leute kommen und das miterleben wollen. Wir raten da eigentlich von ab, aber das ist so, dass die Leute das oftmals als Wunsch haben.
Wer überlegt, noch einen Suchantrag zu stellen, lohnt sich das noch?
Ich würde sagen, ja. Das Archiv ist derart gestrickt. Wenn jemand aus der Familie mal einen Suchantrag gestellt hat, dann ist das verknüpft. Das heißt, jetzt haben wir 15.000 Tote, die wir finden. Und jetzt würde man sagen, kann da wieder jemand sein, der neu identifiziert wird? Denn dauert das eine Zeit lang, bis diese ganzen Dokumente bearbeitet sind, bis die Identifizierung durch ist. Dann würden Familien, die schon mal einen Suchantrag gestellt haben, automatisch eine Antwort bekommen. Familien, die noch nie einen Suchauftrag gestellt haben, Antrag auf Grabnachforschung heißt das im Internet, die bekommen aber keine Nachricht. So ist das geregelt. Wenn Sie da im Internet mal gucken, in unserer Datenbank, den Namen Ihres Angehörigen eingeben, ist schon beeindruckend, was da an Daten gespeichert ist.
Thomas Schock hat mehr als 40.000 Kriegstote umgebettet. Herr Schock, holt Sie das eigentlich manchmal in Ihren Träumen ein?
Nö, noch nicht. Mal so ein bisschen schnodderig geantwortet. Also ich sag mal so, wichtig für mich ist, dass wir mit, wenn was Besonderes ist, was Schweres ist, dass man mit jemandem drüber reden kann. Wenn sie das nur in sich reinfressen, das finde ich nicht gut. Es ist einfach wichtig, dass sie Leute haben, mit denen sie reden können, zu denen sie Vertrauen haben. Wir hatten zum Beispiel beim Umbettungsdienst zwei Ehepaare, die haben zusammengearbeitet. Dann waren halt Mann und Frau zusammen auf Dienstreise und konnten sich das gegenseitig schon erzählen. Ist schon nicht schlecht. Das haben wir aber heute nicht mehr. Zurzeit sind das Individualisten, die alleine sind. Wir versuchen, unsere Leute zwei, möglichst dreimal im Jahr zu treffen und mit denen zu reden draußen. So ein Jahr wie dieses Jahr, wegen Corona, ist das nicht möglich gewesen. Es sind Probleme. Das brauchen Sie nicht, den harten Kerl zu markieren. Sie haben Tote, da sind mehr als Knochen da. Das Schlimme ist, Sie haben ja oftmals den Namen von den Toten. Das unterscheidet uns ja von den Archäologen. Und dann wissen Sie auch ein bisschen was über die Geschichte oder einfach die erdrückende Sinnlosigkeit. Das ist einfach Wahnsinn, wie viele Leute da geopfert wurden, wie Schafe auf der Schlachtbank. Und wenn Sie da alleine ausgesetzt sind, das ist schon schwierig. Aber die Leute, die wir draußen haben, das sind eigentlich alles Menschen, die hatten schon mal einen Beruf, die sind etwas älter. Und deswegen ist das nicht ganz so schlimm.
Haben Sie sich durch diese Arbeit verändert?
Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber ich sag mal, als ich an der Hauptschule war, hatten wir eine Grundschullehrerin, die sprach dann auf einmal in Kindersprache. Die hat dann mit Hattu Muttu geredet. Also ich denke mal, jede Arbeit verändert einen. Diese berühmte Umwettermacke auf alle Fälle. Aber es ist so, dass man in gewisser Weise mehr Ehrfurcht hat vom Leben. Das greift dich schon ein.
Thomas Schock war in dieser Stunde aus Hamburg zugeschaltet, Chefumbetter beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Schock.
Ich bedanke mich.